Doch genau dieser Herr, dessen Wort und Weisung wir uns jetzt aussetzen, er möge uns zeigen, was aus seinem Wort in unser Leben hineinwirken soll. Und so beginne ich an dieser Stelle mit einer Frage. Wie geht es euch, wie geht es einem jeden von euch im Alltag, wenn ihr Vergleiche oder auch Zitate aus der Bibel hört? Werden sie tatsächlich immer so gebraucht, wie sie auch im Zusammenhang gemeint sind? Oder wird es manchmal auch ein wenig zurechtgebogen oder vielleicht auch als Anlass zum Schmunzeln genommen? Nun, so geschehen zu einer Jugendrüste, zu der ich in Elbingerode war. Zur Vorstellung sollte jeder eine Bibelstelle suchen, die zu ihm passt. Sei es der Name oder eben auch der Beruf. An unserem Tisch saß ein junges Mädchen. An den Namen erinnere ich mich nicht mehr, aber er war wohl nicht in der Bibel erwähnt. Sie war Zugbegleiter, die früher noch Schaffner hießen. Aber nun gab es zu Jesu Zeiten ja noch keine Eisenbahn. Was also machen? Nun, sie fand eine Lösung und sie präsentierte sie uns dann so. Ihr Vater könnte, aber eben nur, wenn sie Spätdienst hatte, sagen, Luther 84, Markus 5, 23, meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Sehr oft haben aber auch unsere Sprichworte oder Sinnsprüche eine Quelle in der Bibel. Denken wir dabei an Sprüche 26, Vers 27, wo die Neue Genfer Übersetzung schreibt, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und auch einmal die Wiederholung eigentlich in Prediger 10, Vers 8. Aber das junge Mädel zur Jugendrüste hätte durchaus auch ohne Zweideutigkeit eine Bibelstelle nennen können, denn diese Antwort bekam ich, als ich fragte, womit ich zur letzten Jugendstunde dran sei. Es ging um das Gleichnis im Matthäusevangelium. Und dann sagte man mir, ich könne doch beruhigt das Gleichnis vom Schaffner nehmen. Das kannte ich in der Formulierung bisher so noch nicht. Es liegt sicher auch daran, dass nur die, welche die Luther 12 Übersetzung haben, das auch genauso lesen können. Und ich schaute zur Überprüfung auch gleich nach bei den Wortbedeutungen. Schaffner, Substantiv. Erste Bedeutung, Mitarbeiter eines Verkehrsunternehmens. Habe ich gar nicht weitergelesen, trifft ja nicht zu. Zweitens, Bestandteil einer Dienstbezeichnung für Beamte des einfachen Dienstes, zum Beispiel Postschaffner, fällt auch aus. Aber die dritte Erklärung war, Aufseher über ein Gut, Gebrauch alt und überholt. Bei der letzten Bedeutung könnten wir natürlich auch Verwalter sagen. So ist es in anderen Übersetzungen eben zu finden. Im Matthäusevangelium in Kapitel 20 und tatsächlich finden wir in Vers 8 das besagte Wort und er sprach zu seinem Schaffner. Lass uns den Text im Zusammenhang lesen bzw. hören. Matthäus 8, die Verse 1, Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Der Schriftgröße wegen lese ich das vom Blatt ab, sonst hätte ich es aus der Bibel genommen. Das Himmelreich ist gleich einem Hausvater, der am Morgen ausging, Arbeiter zu mieten in seinen Weinberg. Und da mit den Arbeitern eins ward um einen Groschen oder Silbergroschen zum Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere an dem Markte müßig stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg? Ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und neunte Stunde und tat gleich also. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere müßig stehen und sprach zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sprachen zu ihm, uns hat niemand gedingt. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg und was recht sein wird, soll euch werden. Da es nun Abend war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Schaffner, rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und heb an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen, die um die elfte Stunde gedingt waren und empfing ein jeglicher seinen Lohn bei einem Groschen. Da aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen und sie empfingen auch ein jeglicher seinen Groschen. Und da sie den empfingen, murrten sie wieder den Hausvater und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem unter ihnen, mein Freund, Ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir eins geworden um einen Groschen? Nimm was deines und gehe hin. Ich will aber diesem Letzten geben gleich wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will mit dem Meinen? Siehst du darum scheel, dass ich so gütig bin? Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Lass uns noch einmal still werden. Herr, tue du jetzt meinen Mund auf, dass ich nur deinen Ruhm verkündige. Amen. Wir hörten dieses Gleichnis und ganz sicher ist es vielen von euch bekannt. Und wenn wir es ganz oberflächlich betrachten, doch eigentlich eine harmlose Geschichte. Arbeitskräfte gesucht, Arbeiter gefunden, Lohn bezahlt, alles erledigt. Aber dazu stehen diese Worte nicht in der Bibel. Es handelt sich um ein Himmelreichsgleichnis. Und Jesus will den Leuten damals und natürlich auch uns heute etwas deutlich machen. Dazu müssen wir wissen und wir müssen es auch wahrnehmen, dass dieses Gleichnis im unmittelbaren Zusammenhang mit dem vorangegangenen Textabschnitt steht. Dort berichtet die Bibel von der Begegnung Jesu mit dem reichen Jüngling. Übrigens kommt das in ganz kurzer Abfolge zum Evangelium von heute im Lukas-Evangelium dann auch vor. Und diese Begegnung mit dem reichen Jüngling hat ja als Ergebnis letztlich, dass seine Nachfolge scheitert. Dieser fragt, nachdem er das Halten der Gebote bestätigt, ja bekräftigt, was fehlt mir noch? Und Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast. Gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Verkaufe alles, was du hast. Das war zu viel. Und ihm sicher auch nicht wert. Als der Jüngling das hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Er ging traurig davon. Und sicher blieb Jesus auch traurig zurück. Jesus nimmt das auf, dieses Gespräch, und warnt vor besitzeinnehmendem Reichtum. Nein, nicht Reichtum allgemein, sondern von besitzeinnehmendem Reichtum. Also dort, wo dieser unser Denken und Handeln vordergründig bestimmt. Natürlich geht es auch indirekt um mangelnde Sündenerkenntnis. Und dann, danach folgt die Reaktion des Petrus. Petrus stellt die Frage nach dem Lohn in Matthäus 19, 27. Da fing Petrus an und sprach, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Wisst ihr, es ist sehr interessant und es fällt eigentlich auf, hier wird dieser Petrus nicht zurückgewiesen vom Herrn, weil er die Lohnfrage anspricht. Er bekommt eine Antwort, die heute Vormittag nicht Thema sein wird, aber wir kommen vielleicht später nochmal kurz darauf zurück. Aber jetzt schauen wir uns zunächst den Inhalt dieses Gleichnisses noch einmal an. Da haben wir den Marktplatz. Da traf man sich. Da tauschte man sich aus. Und zudem war das damals tatsächlich auch so etwas wie das Arbeitsamt. Wer keine feste Arbeit hatte, der kam hierher, um hier Arbeit zu finden, eben als Tagelöhner. Einfach, weil die Familie zu ernähren war. Andererseits, wer Arbeiter, also Hilfs- oder Zusatzarbeiter benötigte, kam auch hierher. Hier wurde man oft fündig. Man traf sich, verabredete alles, übrigens ganz ohne Agentur, Bearbeiter und Verwaltungsaufwand, ohne Gewerkschaft und Befindlichkeiten zu Urlaub und Lohnnebenkosten. Der Tag begann mit dem Sonnenaufgang, also 6 Uhr. So ist die Zählung der Tagesstunden in der Bibel. 6 Uhr war somit die erste Stunde. Das, was wir in unserem Text als früh am Morgen gelesen haben. Da standen die Fleißigen sicher um 5 Uhr auf, raus aus den Federn, Zähne putzen, mit dem Ziel einer guten Arbeit fest im Blick. Die Familie musste ja ernährt und gut versorgt werden. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Oder der frühe Vogel fängt den Wurm. Zwei Sprichworte ohne biblischen Bezug. Und so treffen wir hier, treffen hier Weinbergbesitzer und Tagelöhner aufeinander. Sie vereinbaren den Lohn. Und dieses einig wurde, wie wir es im Vers 2 geschrieben haben, bedeutet ausgehandelt. Und dazu will ich uns sagen, der Silbergroschen, das war ein üblicher und ein guter Tageslohn. Dann geht es weiter. Danach lesen wir von den Leuten, die deutlich sagen, der frühe Vogel kann mich mal. Oder wie es bei Lisbeth auf dem T-Shirt steht, Hauptsache der frühe Vogel säuft mir meinen Kaffee nicht weg. Es ist nämlich bereits 9 Uhr. Und als der Weinbergbesitzer jetzt kommt und sie untätig rumstehen sieht, heißt es, und er sprach zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Ich will euch geben, was recht ist. Und dann kommen noch die, die zu Hause magnetische Betten haben. Vielleicht auch die ganz sparsamen, weil ganz langes Schlafen das Frühstück ausfallen lassen kann. Sie erscheinen tatsächlich schon um 12 Uhr. Und die, die den Markt meiden, dennoch aber wenigstens etwas Kohle brauchen, um zu überleben, die sind dann 15 Uhr da. Und eines fällt dabei auf. Vereinbart der Herr mit ihnen Lohn? Gibt es eine Absprache? Nein, die gibt es nicht. Sie vertrauen auf das Wort, dass sie angemessen bezahlt werden. Immerhin bekommen sie etwas, auch wenn das Arbeiten nicht so ihr Ding ist. Somit ist eigentlich die sinnvolle Arbeitskräftesuche ab diesem Zeitpunkt jetzt gar nicht mehr nötig. Und doch lesen wir Vers 6. Um die 11. Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Und jetzt kommt eine sehr interessante Antwort. Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg? Stimmt das wirklich? Keiner eingestellt? Wir hören hier das kritische Fragen des Herrn und dann natürlich die Ausrede. Aber das lässt der Herr so stehen. Und dann wackeln sie ab. Vielleicht mit schlurfenden Latschen erreichen sie gerade so die Schippe oder Säge und dann ist schon Feierabend. Dann ist Abrechnung. Jetzt kommt die Anweisung der Lohnzahlung an den Verwalter oder Schaffner. Lohn am selben Tag auszuzahlen war üblich und war auch notwendig, da man nur so für die Familie sorgen konnte. Und fand man keine Anstellung, so musste man gegebenenfalls hungern. Sicher ein Grund, warum die Fleißigen schon früh pünktlich da waren. Die Auszahlung erfolgt nach den Anweisungen des Besitzers. Und da haben wir das Murren gegen den Chef. Die Tagelöhnergewerkschaft erhebt Einspruch. Das geht hier nicht gerecht zu. Und doch müssen wir schließlich oder tatsächlich festhalten, dass ihnen gar kein Unrecht geschieht. Vertrag ist Vertrag. Und am Ende schließt sich ein Satz Jesu an, auf den wir nachher noch besonders eingehen. Wir haben uns diese Geschichte noch einmal ganz plastisch vor Augen gehalten. Kommen wir noch einmal auf den Zusammenhang dieses Gleichnisses zurück. Ausgangspunkt war die Frage nach dem Besitz bzw. Lohn im Kapitel zuvor. Der reiche Jüngling war nicht bereit, etwas herzugeben. Die Jünger gaben alles. Und was bekommen sie dafür? So fragt Petrus. Matthäus 19 endet mit dem gleichen Satz wie unser Abschnitt. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Ich denke, Jesus will uns hier wenigstens 2 Antworten dazu geben. Die erste, nämlich alle treuen Arbeiter, alle treuen werden belohnt. Egal. Egal, was wir tun im Reich Gottes. Er lässt nichts unbelohnt. In seiner unbegreiflichen Gnade lässt Gott sich nichts schenken. Er schenkt uns vielmehr alles, nämlich in Jesus Christus, seinem Sohn. Und als zweite Antwort, er warnt uns vor dem Ausrechnen des Verdienstes vor Gott. Wollen wir zur Deutung kommen. Der Hausherr, nun, ihn erleben wir als Beispiel für den lebendigen und doch zugleich ganz souveränen Gott. Der Weinberg, er steht zunächst für Israel. Im Alten Testament haben wir unzählige Stellen, die diesen Vergleich ziehen. Aber der Weinberg ist eben auch für das Zeitalter der Gemeinde Jesu ein Bild. Und damit ist er auch ein Bild für Gottes Kinder heute. Die Weinbergsarbeiter, nun, sie sind Nachfolger Jesu. Total unterschiedlich im Eifer, im Verantwortungsbewusstsein, in ihrer persönlichen Einstellung oder Bereitschaft. Aber gemeinsam haben sie, es sind jene, die sich tatsächlich in die Nachfolge, in den Dienst rufen lassen. Nach dem Zusammenhang dieser Einordnung als erstes und auch nach dem in Erinnerung rufen der Handlung dieses Gleichnisses kommen wir nun zu einem weiteren Punkt, dem Hausherrn oder Weinbergsbesitzer. Was fällt uns dabei auf? Bei ihm. Obwohl der Besitzer angestellte Mitarbeiter hat, so sehen wir es ja bei der Anweisung an den Verwalter, geht er tatsächlich selber los. Hier ist der Hausherr der Suchende, ja der Handelnde, nichts Angestellte. Keine HR-Abteilung, also für die, die das nicht wissen, Human Resources, also HR-Abteilung. Kein Personalchef, kein, wie es heute heißt, Recruiting-Team. Er selbst geht raus. Er sucht Arbeiter für sein Werk. Und die Initiative kommt letztlich von ihm ganz allein. Tatsächlich werden so alle Gruppen von ihm gesucht. Alle mit diesen unterschiedlichen Einstellungen. Er holt die Leute. Und das will uns zu zwei Grundwahrheiten führen. Grundwahrheiten, die Jesus in dieses Gleichnis hineingelegt hat und vielleicht auch ganz besonders verdeutlichen will. Nämlich erstens, Erwählung ist und bleibt ein Geheimnis. Es ist immer die souveräne und freie Gnadenwahl unseres Gottes. Nicht wir Menschen suchen Gott. Oder wir müssen uns bemühen. Nein, er sucht uns. Immer. Immer macht er sich auf. Das finden wir sogar schon am Anfang der Bibel, im ersten Mosebuch. Dort, wo Gott im Garten unterwegs ist und sucht und ruft, Adam, wo bist du? Dort, wo der Mensch ausweicht, sich versteckt, ja, wegen seiner Schuld, da ist Gott zu uns unterwegs und er will Gemeinschaft. Im Lied »Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte«, heißt es in der vierten Strophe, »Hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wär von selbst dich wohl nicht suchen gangen. Drum suchst du mich und nahmst mich voll Erbarmen in deine Arme.« Er ergreift hier die Initiative, stellt die Leute ein. Natürlich müssen sie auch ein Ja haben und finden. Dennoch, er geht. Er sucht, fragt und stellt ein. Das war zu diesem ersten Punkt, Erwählung ist und bleibt ein Geheimnis. Aber Gott, und das ist sehr erstaunlich, gibt auch Anteil an der Arbeit, an seinem Vermögen und seinem Reichtum. Gott macht sich auf die Suche zu uns. Jedoch stellen wir fest, dass Gott nicht und niemals auf uns angewiesen ist oder wäre. Warum auch? Wenn wir doch nur in Versagen und Schwachheit unterwegs sind. Gott könnte es alles ohne uns tun, viel besser sogar. Er bräuchte nur zu sprechen und es geschieht. Das darf und soll uns ins Staunen versetzen, denn dadurch sind wir entbehrlich. Und wenn wir die Weinbergarbeiter als Nachfolger Jesu sehen, Nachfolger zusammengefasst in seiner Gemeinde, so müssen wir feststellen, so baut doch nur allein der Herr seine Gemeinde. Dazu ist er uneingeschränkt in der Lage. Kolosser 2, Vers 9 heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er kann auch ohne uns. Er will es aber nicht. Er erweist uns damit eigentlich eine ganz große Ehre und auch hier bleibt letztlich nur Staunen. Gott, der uns nicht nötig hätte, will doch ohne uns nicht sein, heißt es auch in einem Lied. Es ist letztlich ein Staunen über diesen unbegreiflichen Hausherrn. Erstens, Erwählung ist und bleibt ein Geheimnis und Gott gibt Anteil an der Arbeit, an seinem Vermögen, seinem Reichtum, ja letztlich an sich selbst. Gehen wir weiter und schauen wir uns die Arbeiter an. Wie viele Gruppen waren es? 5. Bei den ersten. Ich sagte schon fleißig und die, welche am meisten gearbeitet haben, zu beneiden waren die ganz sicher nicht. Es ging straff den ganzen Tag durch, Hitze und Mühe, treue Arbeiter. Aber ein großer Unterschied besteht zu allen anderen. Welcher? Nun, diese ersten sind die einzige Gruppe, die den Lohn ausgehandelt haben. Das heißt, sie gehen ganz zielbewusst für ihren Lohn an die Arbeit. Das ist ihr Antrieb, ihr Grund für alles Arbeiten. Sie sind genau berechnend, Ob das gut ist, werden wir noch sehen. Zweite bis vierte Gruppe, die fassen wir mal zusammen, also die 9, 12 und 15 Uhr Leute, je nachdem, wie sie aus dem Bett kommen. Sie lassen sich einstellen. Sie lassen sich berufen und handeln nichts aus. Es wird eben kein genauer Lohn festgelegt, weil sie nicht verhandeln, sondern da finden wir Vertrauen zum Besitzer. Wenn es heißt, geht auch ihr hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Weniger berechnend, voller Vertrauen und dann die fünfte Gruppe. Hier ist gar keine Rede von der Entlohnung, geht ihr auch hin in den Weinberg, an die Arbeit. Zur Stelle, wenn ich das so sage, muss ich an einen lieben Bruder aus Walsrode denken, der hat auf seiner Internetseite als Kontaktadresse an die Arbeit holzbau-neschner.de. Finde ich gut. Egal ob verhandelt, vertraut oder gehorcht, der Arbeitstag endet und es kommt zur Abrechnung. Und so sind wir bei viertens der Lohnauszahlung. Sie ist völlig auf den Kopf gestellt. Die am meisten malocht haben, sollen doch fix nach Hause und nicht noch unnötig Zeit verschwenden, oder? Und weil alles auf den Kopf gestellt ist, deshalb finden wir es rein menschlich als massiv ungerecht. Kann ja wohl nicht sein. Wohl eine Frechheit. Vor allem die Allerletzten, die Drückeberger bekommen genauso viel wie die Macher. Vergleiche zu heute zu ziehen, das mache ich jetzt bewusst nicht. Hätte der Besitzer nicht einfach bei den Ersten anfangen können, dann hätte er weniger Stress gehabt. Denn dann hätten die Macher gar nichts davon gemerkt. An dieser Stelle fand ich die Reaktion, die uns ja nicht fremd ist, gut erklärt mit der Aussage, wir denken vergleichend. Aber noch einmal, es handelt sich an dieser Stelle nicht um Unrecht. Kein ungerechtes Verhalten des Weinbergherrn, er unterschlägt nichts bei den Ersten, genauso wie er bei den restlichen Arbeitern aus seiner großen und freien Güte, aus seiner Großzügigkeit gibt. Nun, auch das ist nicht wirklich zu verstehen. Kommen wir zum letzten Teil unserer Betrachtung der Deutung. Und dazu gehört auch das Verständnis der Abschlussworte Jesu. Zur Deutung einem ersten Teil, nämlich der heilsgeschichtlichen Bedeutung. Wer sind die ersten Arbeiter? Es ist das Volk Israel. So finden wir es in Römer 9, Vers 4. Die Israeliten sind, denen die Knechtschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt, nach dem Fleisch, der da Gott ist, über alles gelobt in Ewigkeit. Und auch nochmal unterstrichen im Römerbrief, die ersten Arbeiter, das Volk Israel und die dann erst später Eingestellten. Nun, es ist die Gemeinde Jesu aus den Nationen, so wie wir es in Johannes 10, Vers 14 finden, wo Jesus sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Alle ruft er, sein Volk und die gesamte Gemeinde aus den Nationen. Und er wird beide zusammenführen, also in seinen Weinberg an sein Werk bringen. Der Weinberg als Bild für das Reich Gottes. In einer Auslegung von Johannes Pflaum ist an dieser Stelle eine Randnotiz, die ich nicht unterschlagen will, weil ich sie ganz genauso sehe, weil wir ganz häufig das selbstverständlich hinnehmen, nämlich, dass das Volk des Alten und des Neuen Bundes zusammengeführt werden. Aus der Sicht des Alten Testaments ist das ein großes Wunder und für die Israeliten, für Israel nicht zu begreifen. Wenden wir uns nach der heilsgeschichtlichen Deutung aber auch noch einem anderen Aspekt, nämlich dem Thema Nachfolge. Gott, der Weinbergbesitzer, Hausherr, Jesus, der Verwalter. Und was geschieht bei der Abrechnung? Wenn wir es im Ganzen sehen, müssen wir feststellen, hier wird reichlich und nicht berechnet ausgezahlt. Alles. An alle. Aus seiner großen Fülle haben sie es bekommen, egal ob in unseren Augen verdient oder nicht. Vers 15 macht das deutlich, wo es heißt, weil ich so gütig bin. Aller Lohn ist Gnade, auch in der Nachfolge. Habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du Schild rein, weil ich so gütig bin? Und deshalb steht es auch so massiv im Kontrast mit der ersten Gruppe. Er gibt aus seiner Fülle nach seiner Entscheidung. Und wenn wir das in unserer Deutung auf die Nachfolge beziehen, dann müssen wir feststellen, es handelt sich bei den Morgenarbeitern um eine genau berechnende Nachfolge, um menschliches Streben, ja letztlich vielleicht sogar maximalem Erfolg und vorbildlichstes Dabeisein, um selbst zu glänzen, beachtet zu werden, also besser dazustehen, weil man mehr gemacht und mehr ertragen hat. Aus dieser Motivation heraus gibt es dann die logische Folge. Es ist bzw. wird für Sie und damit für uns auch eine Unmöglichkeit, sich über die Güte und Gnade dieses Herrn zu freuen. Es ist der Neid, der dem anderen den Lohn nicht gönnt. Sie freuen sich nicht am Guten, was dem anderen widerfährt. Dafür haben sie keinen Blick. Und daraus ergibt sich eine entscheidende Frage auch an uns. Und damit spricht uns dieses Gleichnis ja wirklich auch persönlich an. Geht es dir in deiner Nachfolge bei allem, was du tust, um Jesus Christus, um sein Wort oder auch ein bisschen oder überhaupt um die eigene Ehre? Gut dastehen und vorbildliches Leben den anderen zu präsentieren, das ist Selbstsucht. Aber man kann tatsächlich von beiden Seiten vom Pferd fallen. Da weiß ich gar nicht, ob das auch ein Sprichwort ist, was in der Bibel steht. Immer der Erste und Beste sein zu wollen, das haben wir ja gerade besprochen, aber auch tatsächlich das ganze Gegenteil. Immer hinten dran. Immer der Letzte und Kleinste, der Demütigste, mit dem Grund, vielleicht nur mit dem Grund, um dadurch besser und vor allem demütiger zu sein als die Ersten. Und wehe, wehe, die anderen nehmen diese, meine Demut, nicht wahr. Sie zeigen und sagen uns auch das dann nicht. Nun, so viel zur ersten Gruppe. Gruppe 2 bis 4, sie feilschen nicht, sie vertrauen dem Herrn, das haben wir schon gehört. Sie gehen an die Arbeit um seiner Ehre willen. Letztlich seiner Aufforderung willen in der Nachfolge bedeutet das, weil Gott sie an ihren Platz gestellt hat, sie zu unterschiedlichen Zeiten auch gerufen hat. Da steht kein Lohn im Vordergrund und auch nicht im Hintergrund, sondern die Verherrlichung unseres Herrn in der Nachfolge. Weil sie nämlich erkannt haben, was Christus bereits für uns getan hat, uns erlöst, erkauft aus unserer Schuld. Und deshalb bezeugen und verherrlichen sie ihn. Das ist ihr Auftrag und den wollen sie treu ausführen, weil sie ihren Herrn damit ehren und ihn groß machen wollen. Ja, es gibt sehr viele Aufgaben, die in der Nachfolge unseres Herrn ganz sicher nicht vergnügungssteuerpflichtig sind. Leiter sein gehört dazu, egal ob Gemeinde, Jugend oder Kinder. Und doch erwartet der Herr treue Leute. Es soll erfunden werden, dass sie treu sind, die ihm die Ehre geben, ganz. Und die letzte Gruppe, das sind die Gesuchten auf den letzten Drücker. Vom letzten Nachtzug, passend zum Schaffner. Also kurz vor Toresschluss, hier ist von gar keinem Lohn die Rede. Vielleicht kommen sie auch gar nicht mehr dazu, in der Nachfolge zu dienen. Denken wir an den Schächer am Kreuz, was konnte der noch machen? Vielleicht gebraucht diese letzten Gott dennoch und sie erfahren seine Güte auf letzter Elle und erstaunlicherweise gehen sie dadurch auch nicht leer aus. Und das alles nur, weil sich der Herr aufmacht, weil er unterwegs ist. Was wollen wir mitnehmen? Aller Lohn ist unverdient. Gnadenlohn. Weit ab von unseren Berechnungen. Und wenn wir berechnen wollen, so geschieht es genau dann wie bei den Ersten. Das führt zu massiver Enttäuschung. Wir haben kein Anrecht auf das, was wir bekommen. Alles, was uns an Gutem widerfährt, ist Geschenk. Sobald etwas verdient ist, ist es keine Gnade mehr. Genau deshalb sprechen wir ja auch von unverdienter Gnade. Und doch, bei den vielen Dingen, die für uns wichtig sind, bleibt eines bisher ungeklärt. Wie ist der letzte Vers zu verstehen? Ebenso werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Und dazu müssen wir nochmal ganz kurz zurückblenden auf den Vers zuvor. Dort heißt es am Ende, siehst du darum scheel, dass ich so gütig bin. Aber eigentlich steht im griechischen Urtext die Formulierung ein ganz klein wenig anders. Ist dein Auge so böse, weil ich so gut bin? Wo Luther und andere übersetzen mit scheel sehen oder neidisch sein, ist vom Auge die Rede. Ophthalmos. In der Jugend schon habe ich gefragt, was ein Ophthalmologe ist, war die Klara nicht da, die hat es bestimmt gewusst, das ist der Augenarzt. Bei gütig steht das Wort Agathos. Somit haben wir im Vers den Gegensatz ganz deutlich formuliert, den Gegensatz von Gut und Böse. Nicht irgendein oder irgendetwas Gutes ist gemein. Agathos bedeutet nämlich das göttlich Gute, maximal und über allem menschlichen möglichen Verstehen. Und das Auge blickt nicht böse. Hier ist gemeint, das Auge ist böse. Nicht Tätigkeit, sondern Zustand. So haben wir auf der einen Seite göttlich gut, ja unerreichbar, und andererseits satanisch böse. Das steht sich also gegenüber. Es geht Jesus um das Wesen, das Sein, unser Wesen, unser Sein. Man sagt ja auch, dass das Auge das Fenster des Herzens ist. Böses Auge, böses Herz, auf der anderen Seite göttlich gut. Dieses Gegenüber ist zu finden in unserem Vers 15. Nun, und dann kommt noch eine Besonderheit hinzu, die wir im Deutschen gar nicht wahrnehmen oder wahrnehmen können. Im griechischen Urtext ist an dieser Stelle noch ein Fragewort. Es besteht nur aus einem Buchstaben und deswegen wird es auch nicht mitgelesen. Es hat aber die wichtige Aufgabe, nämlich auf diese Widersinnigkeit zu verweisen und damit den Inhalt zu unterstreichen. Nämlich den maximalen Widerspruch, dein Auge ist böse, weil ich gut bin, unsere Bosheit gegenüber Gottes Güte. Und so entschlüsselt sich dann auch der Vers 16 mit den ersten. Das sind die scheinbar Guten, bemerkenswerten, fleißigen, frommen, die offenbaren bei der Lohnauszahlung ihr eigentliches Wesen, ihren Antrieb, ihr Bösesein. Es ist unser Wesen, was völlig entgegengesetzt dem Wesen Gottes ist, was nicht zu diesem heiligen und lebendigen Herrn passt, was nicht ertragbar ist in seinem Licht. Und damit rücken diese Mitarbeiter, obwohl von Anfang an dabei, also die ersten, ganz nach hinten. Bis sie letztlich runterfallen, weil alles eigene, menschliche im Licht Gottes vergeht. Die Ersten sind damit die Letzten. Adolf Schlatter schreibt, nur der wird Gnade empfangen, der sie anderen gönnt. So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Auch wenn dieses Bibelwort sehr inflationär gebraucht wird, also sehr, sehr häufig. Und auch wenn es schmunzelnderweise für den richtigen Augenblick beim Stürmen des Letzten in der Reihe an die neu öffnende zusätzliche Supermarktkasse gebraucht wird. So wollen wir doch darüber diese tiefe Bedeutung nicht verdrängen. In diesem Gleichnis ist unsere Motivation in der Nachfolge angefragt. Tun wir alles für unseren Herrn, um ihn zu ehren, ihn zu verherrlichen? Alles, was uns widerfährt an guten Dingen, sei es materielles oder seien es Beziehungen, und ist es seine Bewahrung in unserem Leben? Alles ist Geschenk. Und wir haben kein Anrecht darauf. Er, unser Herr, der Weinbergbesitzer, gibt es uns. Er schenkt es uns bedingungslos. Und genauso bedingungslos, nämlich wie er uns mit seinem Sohn Jesus Christus Rettung anbietet. Befreiung von diesem bösen Herzen. Jesu Erlösungstat am Kreuz. Geschehen für jeden Menschen, auch für dich. Er will es dir schenken. Was haben wir für einen gütigen Gott? Deshalb ist die eine Frage durchaus erlaubt in diesem Zusammenhang. Da geht es zwar um das Verdienen, sie ist erlaubt, weil sie uns nicht nur zur Entscheidung, sondern letztlich zum Staunen führen will. Die Frage, womit haben wir genau dieses Handeln unseres Gottes, unseres Herrn verdient? Da müssen wir Sachsen sagen, mit nichts. Der Herr errettet uns unverdient. Der Herr gebraucht uns unverdient und der Herr beschenkt uns unverdient. Und gern wiederhole ich es nochmal, damit wir es nicht vergessen. Der Herr errettet uns unverdient, der Herr gebraucht uns unverdient, der Herr beschenkt uns unverdient. Ihm sei alle Ehre. Amen. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, lieber Herr und Heiland Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, welches wir nicht nur lesen und hier ohne Verfolgung auch hören und verkündigen können. Es spricht immer wieder in unser Leben, will uns wachrütteln, uns stärken, trösten und auch manchmal anfragen. Lass uns vor allem deinen Ruf zur Umkehr nicht überhören. Bringe du das in Ordnung, was schiefläuft und nicht deinem Willen entspricht. Bitte gehe denen nach, die um alles wissen und auch gleichgültiger werden. Erbarme dich ihrer, aber auch unser. Vor allem aber danken wir dir, dass du uns alles mit dir selbst schenken willst. Das ist uns zu groß, um es zu fassen. Lass uns deshalb nie vergessen, du errettest uns unverdient. Du gebrauchst uns unverdient und du beschenkst uns unverdient. Dafür wollen wir dich von ganzem Herzen loben und anbeten, du gütiger und barmherziger Heiland. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich